Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Einen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Wie pflegt man eine Kirche, eine Kathedrale, einen Dom? In welche Ecken muss man gucken? Wo reicht das Staubtuch? Wo müssen diese stärkeren Reinigungsgeräte ran? Und wie hält man die jahrhundertealten Relikte eigentlich in Schuss? Fragen, mit denen sich unser Gast viele Jahre beschäftigt hat, es heute auch noch macht auf eine bestimmte Art und Weise. Sie hat in einer Branche der Architektur nämlich den Sprung nach ganz oben geschafft, obwohl zu ihrer Zeit in dieser Branche sehr selten oder eben gar keine Frauen da waren. Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner ist zu Gast. Guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen, Herr Schreil.
Ich habe gesagt, Sie haben den Sprung nach ganz oben geschafft. Das meine ich inhaltlich. Ich mache mal das Bild auf. Sie sind die erste und einzige Dombaumeisterin in Köln bisher. Sie springen aber auch da ganz oben rum. Es gibt nämlich Bilder davon. Ich war schon ein paar Mal da oben und hatte so ein Kribbeln im Bauch. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie auf dem Dom sind?
Ja, das ist eher ein Hochgefühl. Also ob man schwindelfrei ist oder nicht, ist ja ein bisschen Veranlagung. Man kann es auch trainieren. Aber ich bin ja einmal ganz, ganz rauf auf die Spitze gegangen. Und als ich wieder runterkam, hatte ich ein solches Hochgefühl. Und ich dachte mir, so stelle ich mir die Wirkung eines guten Trips vor. Das hat mit dem Adrenalinspiegel natürlich zu tun, aber man wird wirklich high davon.
Was gleichzeitig erklärt, dass Sie diesen Trip auf eine andere Art und Weise noch nie in Ihrem Leben hatten.
Ja.
Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Von 1999 bis 2012 war sie Dombaumeisterin in Köln. Frau Schock-Werner, ganz oben stehen und sich fühlen wie auf einem Trip, haben Sie gerade gesagt. Wie lange hält das an?
Och, ich glaube schon einen Tag oder so, bis man wieder runterkommt.
Und dann kommen Sie wieder runter und kommen an in der normalen Arbeitswelt. Können Sie erklären, was auf der Arbeitsliste einer Dombaumeisterin, eines Dombaumeisters steht?
Ja, zum Beispiel das, was ich jetzt immer noch mache, nämlich Pressearbeit in vielfältiger Weise. Nur als Beispiel, in meinem letzten Jahr hatten wir 52 Fernsehteams im Dom. Die müssen alle betreut werden, die wollen was von einem wissen. Das finde ich aber auch wichtig. Die Menschen zahlen ja für die Erhaltung des Doms. Also dürfen sie, sollen sie auch informiert werden. Aber das ist natürlich nur eine Nebentätigkeit. Im Grunde bin ich dafür da gewesen, den Dom auch für künftige Generationen zu erhalten. Und das heißt natürlich vor allen Dingen den Stein gucken, wo was verwittert, wo muss man dringend eingreifen, wo muss man vielleicht auch aus optischen Gründen eingreifen. Dazu gehört die Sauberkeit im Dom, Fußboden, Staub an den Wänden, Figuren, die verstaubt sind und die nur schwierig zu säubern sind, das heißt zu restaurieren sind. Die kostbaren Wandmalereien müssten restauriert werden. Dazu gibt es eine Mannschaft. Ich hatte fast 100 Mitarbeiter. Ein Betrieb zu leiten mit 100 Mitarbeitern, einschließlich Lohnverhandlungen und allem, was dazu gehört. Mhm. Die Auseinandersetzung mit der Stadt Köln, was auch nicht immer einfach war.
Aber wenn ich da schon mal fragen darf, wie geht denn dieses denkmalgerechte Putzen? Wie hält man den Dom richtig in Schuss? Worauf müssen Sie da achten?
Naja, das eine ist die Verwitterung. Die graue Farbe ist nicht unbedingt schädlich, aber auf manchen Steinen bilden sich Gipskrusten, die dann abfallen und einen Teil des Steines mitnehmen. Die muss man entfernen, vulgär reinigen. Hm. Den gesamten Dom zu reinigen, was immer an mich erwartungsvoll herangetragen wird, weil man denkt, jetzt kommt eine Frau, die putzt den endlich. Aber das ist natürlich überhaupt kein Ziel gewesen. Aber wenn Sie zum Beispiel die Innenchorpfeilerfiguren, die haben eine kostbare Farbfassung und da lag bis zu 8 mm Staub drauf. Und dann brauchen Sie Restauratoren, mit denen Sie zu verhandeln, wie kommt der Staub runter, ohne dass die Farbfassung beschädigt wird.
Das jetzt mal mit Verlaub bezeichne ich als die vielleicht noch leichtesten Aufgaben im Sinne von, da hängt ja auch immer irgendwie ein Gerüst am Dom. Der ist jetzt gerade seit 10 Jahren wieder gerüstfrei. Aber wir haben uns hier in der Redaktion darüber unterhalten, diese wirklichen Narben des Doms zu heilen, hat ein Kollege gesagt. Was für Pflaster oder Verbände müssen Sie denn da anlegen? Es sind ja nicht nur die Gerüste, ne?
Nein, es sind nicht nur die Gerüste. Tatsächlich sozusagen die größte Narbe, die ich zugemacht habe, war die sogenannte Ziegelplombe. Ein großer Schaden, der noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammte und dort nur provisorisch geflickt wurde und der nun mit Stein wieder sozusagen verkleidet wurde, in seine ursprüngliche Form gebracht. Das sind schon gewaltige Aufgaben, die innerhalb des Domes, also oder an der Fassade sehr klein aussehen, aber in Wirklichkeit gigantisch groß sind.
Mhm. 13 Jahre Dombaumeisterin zu sein, dahinter lässt man ja so Fingerabdrücke. Kann ich sagen, dass das Gerhard-Richter-Fenster ein großer, vielleicht der größte Fingerabdruck von Ihnen ist?
Ja, das kann man so sagen, neben dem Eingangsgebäude zum Dom oder zur Turmbesteigung. Das rechne ich fast genauso groß an, weil das vorher eine so trostlose Ecke war und die uns jetzt sehr gut gelungen ist. Aber natürlich, über das Fenster spricht man mehr. Das war spektakulär. Das hat mir 5 Jahre Zusammenarbeit mit dem bedeutendsten Künstler Deutschlands eingebracht oder zur Folge gehabt. Und da bin ich heute noch stolz drauf.
Wie viel Mut brauchten Sie, Gerhard Richter anzusprechen?
Das war eigentlich so, das war auf einer gesellschaftlichen Veranstaltung, Geburtstagsempfang. Und ich habe ihn einfach angesprochen, weil ich schon lange jemand suchte, der einen Entwurf für das Fenster machte. Und als ich ihn sah, dachte er müsste es können. Und ich habe ihn angesprochen. Ich meine, er hätte auch Nein sagen können, aber er hat gesagt, ich kann das ja mal probieren. Und das war der Anfang einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit.
Aber Ihnen hat es gefallen, Richter hat es gefallen, nur Kardinal Meißner hat es nicht gefallen, ne?
Ja, also der Kardinal hat sich was anderes vorgestellt. Und das hat er leider auch öffentlich gemacht. Aber er hat ja in diesen Dingen, oder der Erzbischof hat in diesen Dingen über den Dom nicht zu verfügen. Das hat das Domkapitel. Und das Domkapitel hat dem Entwurf zugestimmt und der Ausführung. Und dann war der Kardinal beleidigt oder gekränkt und wollte sogar seine Kathedra, seinen Thronsessel versetzen. Alles das ist nicht passiert. Obwohl es viel Geschrei gab gegen das Fenster, war die Zustimmung immer größer. Und heute würde ich sagen, 80% aller Besucher finden das Fenster wunderbar, sind begeistert und mehr können sie nicht erreichen. Was zu machen, was jedem gefällt, das muss man sich in meiner wie auch in Ihrer Branche ja abschminken.
Absolut, das ist richtig. Dann gefällt Ihnen, wenn Sie heute durch den Dom gehen, vielleicht auch nicht alles. Geben Sie Tipps, geben Sie Hinweise oder verbieten Sie sich das Wort selbst?
Ich mache immer noch manchmal Führungen durch den Dom. Im Dom selber ist es eigentlich sozusagen nichts, was mich wirklich ärgert. Ein bisschen seltsam finde ich immer noch die Portalskulpturen der 50er und 60er Jahre, die so ein bisschen, da gibt es eine Königin von Saba, die sieht aus, als ob sie einem Hollywood-Journal entstiegen sei. Das finde ich dann nicht so toll, aber gut, man muss auch mit den Fehlern seiner Vorgänger leben.
Mhm. Das sagt Barbara Schock-Werner, Architektin, Kunsthistorikerin und ehemalige Dombaumeisterin in Köln. Lassen Sie uns bitte nochmal über dieses schöne Gerhard-Richter-Fenster sprechen, von dem Sie so überzeugt waren und der Kardinal Meißner damals nicht. Können Sie all denjenigen, die jetzt am Radio sitzen und noch nie im Kölner Dom waren, mal erklären, wie sieht es aus?
Es ist fast 100 Quadratmeter groß und besteht aus Farbquadraten, die teilweise durch ein Zufallsprogramm gemischt sind. Es sind 72 verschiedene Farbtöne, die durchleuchtet werden. Es gibt aber auch Spiegelachsen in dem Fenster. Also es ist eine Mischung aus Zufall und gelenkt. Und es ist sehr farbig und es passt sich in der Farbe wunderbar in den Raum ein.
Und man hat quasi immer schönes Wetter.
Und man hat immer schönes Wetter. Das liegt an der Konstruktion, dass dieses Fenster auch leuchtet, wenn draußen der Himmel grau ist.
Mhm. Barbara Schock-Werner ist ehemalige Dombaumeisterin in Köln, ist Architektin, Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin, Hochschullehrerin. Da steckt viel drin in diesen 74 Jahren Leben, oder?
Da steckt viel drin. Ich sage immer, ich habe den deutschen Bildungsweg nicht vertikal, sondern diagonal durchlaufen. Also von einer Mädchenmittelschule mit mittlerer Reife, wie das damals hieß, zur Hochschulprofessorin. Das ist schon ein ambitionierter Weg.
War dieser Weg geplant oder ist er passiert?
Er ist eher passiert. Also klar war mir schon in der Schule, also in dieser Mädchenmittelschule, dass ich nicht auf ein Sekretariat gehen wollte. Die Briefe anderer Leute zu schreiben, schien mir kein erstrebenswertes Ziel. Und dann habe ich mir überlegt, also mich interessierte, ich war gut in Mathematik und mich interessierte Kunst. Und da dachte ich, wo trifft das zusammen? Architektur. Das war eigentlich ganz richtig schon in meiner naiven Überlegung. Dann habe ich erstmal eine Bauzeichnerlehre gemacht. Und das entwickelte sich. Dann habe ich anschließend an der Fachhochschule in Stuttgart Architektur studiert. Und dann ging ich in ein Architekturbüro, das sich wesentlich mit denkmalpflegerischen Aufgaben beschäftigte. Für die Region Stuttgart die Vorbereitung des Schlosses, der Restaurierung des Schlosses Solitü habe ich ganz wesentlich vorbereitet.
Ja. Sie haben unter anderem am Dach fürs Olympiastadion in München mitgearbeitet, ja, als Studentin schon.
Ja, weil mich das fasziniert hat und eigentlich suchte ich nur einen Ferienjob als Studentin und das war dann so toll am Institut für leichte Flächentragwerke, dass ich ein Semester ausgesetzt habe und mit den ganz tollen und Top-Architekten der Zukunftsarchitektur zusammengearbeitet habe.
Mit Frei Otto.
Mit Frei Otto, aber da auch zum Beispiel Buckminster Fuller war zu Besuch. Das wird den meisten nichts sagen, aber die, was von Architektur verstehen, können sehen, was man als den Großmeister moderner Architektur, dass man dem begegnen kann, ist schon toll.
Das heißt, dieses Segeldach, da haben Sie mit am Tisch gesessen und haben gesagt, ach ja, das könnte man so und so machen. Also ist da ein Anteil von Ihnen drin?
Nein, eigentlich nicht. Was wir im Wesentlichen gemacht haben, man konnte ja dieses Dach noch nicht rechnen, als es gebaut wurde. Und deshalb wurden in Großmodellen Belastungsversuche gefahren. Wie bewegt sich das unter Volllast, unter Schneedach? Und diese Modellversuche, da brauchte man Leute, die da mitarbeiteten. Und das habe ich getan. Mhm. Als das Dach fertig war, konnte man es auch rechnen. Das hat das Büro Leonhard und andere, die haben parallel Computer gerechnet. Aber gebaut wurde es noch nach Modellversuchen und da war ich dabei.
Barbara Schock-Werner, 1947 in Ludwigsburg geboren. Wie kunstaffin oder architekturaffin ist denn die Familie gewesen, in die Sie geboren wurden?
Überhaupt nicht. Das war eine typisch schwäbische Mittelstandshandwerkerfamilie. Mein Vater war Feinmechanikermeister und leitete eine ganz kleine Werkstatt eines an sich auf Kältemittel spezialisierten Betriebs. Meine Mutter war Schneidermeisterin, die zu Hause noch gearbeitet hat und mit Kunst oder auch mit Architektur hatte man überhaupt nichts im Sinn.
Mhm. Das heißt, wenn Mutter zu Hause als Schneidermeisterin gearbeitet hat, hat es immer nach Stoffen gerochen.
Es hat nach Stoffen gerochen und überall lagen Stecknadeln herum.
Ich kenne das von meiner Urgroßmutter. Und Sie haben wahrscheinlich daneben gesessen und rechtzeitig gewusst, ich möchte das oder ich möchte das nicht.
Ich möchte das nicht. Also eigentlich wollte ich Goldschmiedin werden, weil ich was mit den Händen machen wollte. Aber da gab es keine Lehrstelle in Stuttgart und so habe ich einen ganz anderen Weg genommen.
Sie haben diesen Weg genommen in einer männerdominierten Branche zu dieser Zeit. Auf was für Probleme sind Sie denn gestoßen? An welcher Stelle haben andere die Finger gehoben und gesagt, Barbara, hier kommen Sie nicht weiter?
Ja, also wir waren genau 10% Mädchen oder junge Frauen im Studium und das war ein bisschen exotisch. Ich war also nicht ganz allein. Aber das von mir gern erzählte, war, dass die baden-württembergische Bauindustrie dem besten Absolventen dieser damals noch Staatsbauschule heißenden Fachhochschule einen Preis ausgelobt hat. Und dann passierte eben das furchtbar Peinliche, dass der beste Absolvent weiblich war, nämlich ich. Mhm. Und dann sagten sie, nee, die kriegt den Preis nicht, weil wir haben ja schon eine Männerarmbanduhr gekauft. Und dann hat den Preis der Knabe nach mir bekommen.
Wohin haben Sie denn diesen Groll darüber gepackt?
Gar nicht, ich fand es eher komisch. Ich fand die lächerlich. Genauso wie Frage, als man ein Bauchemiebuch bestellen sollte, ob ich nicht lieber ein Kochbuch bestellen wollte. Oder als wir mal ein Institutsfest hatte, hatte ich Schinkenhörnchen gebacken und wurde vom Professor gefragt, wenn ich so gut backen könnte, warum ich eigentlich studierte. Also diese Liste kann ich endlos weitererzählen. Das passierte einem in dem Leben, wenn man weiterkommt, sicher nicht nur mir. Ich meine, auch Männer müssen sicher dumme Sprüche erhören. Aber so frauenspezifisch dumme Sprüche, die habe ich reichlich gehört.
War Ihnen damals schon klar, dass Sie so eine Art Role Model sein könnten?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe immer nur das gemacht, was mich interessierte. Und das war... Und die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich überlege das heute manchmal wie das. Ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich habe gerne gelernt. Und jetzt so an meinem Lebensabend, wenn man das so sagen darf, überlege ich, ob ich nicht eigentlich in meinem Leben lieber mehr Freizeit gehabt hätte oder lieber mehr gechillt hätte, wie man das heute ausdrückt. Aber eigentlich nein. Ich habe gerne gearbeitet.
Darüber denken heute ja ganz viele nach. Vor allem die junge Generation denkt darüber nach, über dieses Work-Life-Balance-Ding, ne, in dem wir uns bewegen. Wenn ich Ihnen zuhöre und wenn ich weiß, 81 promoviert, 99 noch habilitiert, da gab es wohl einen Betreuer, der Sie auch davon abhalten wollte und Sie haben es trotzdem gemacht. Sind Sie, obwohl Sie so sanft waren, auch in so einer Situation, wo die Männeruhr eben schon gekauft war und Sie als Jahrgangsbeste nicht ausgezeichnet worden sind. Sind Sie trotzdem eine Rebellin?
Ich weiß nicht, ob ich eine Rebellin bin, aber ich habe immer mein Ding gemacht. Ich meine, ich bin sicher Feministin, Emma-Leserin von der ersten Stunde an und unterstütze diese ganzen Bewegungen sehr. Aber selber auf der Straße war ich eigentlich nie. Dazu war ich viel zu beschäftigt. Aber ich finde schon, dass man sozusagen immer mehr Bewusstsein dafür schaffen muss, dass Frauen in vielen Dingen doch noch sehr benachteiligt finden. Auch wenn es immer so Spitzenleute gibt wie mich und ein paar andere, aber für die Regel gilt das eben nicht.
Wie war das bei Ihnen privat? Sie haben zwei Kinder, waren fast 40 Jahre bis zu seinem Tod 2018 mit dem Kunsthistoriker Dr. Kurt Löcher verheiratet. Und wenn man recherchiert, dann sieht man, es gab eine lange Phase, Sie in Köln, er in Nürnberg in einer wichtigen Position. Wie ging ihr gemeinsam als Familie in der Zeit?
Das ging eigentlich nicht. Da waren meine Kinder schon weitgehend. Also sozusagen, der Sohn machte gerade Zivildienst, die Tochter war noch Oberstufe Gymnasium. Also die brauchten nicht mehr eine Vollbetreuung. Und mein Mann hat zum ersten Mal in seinem Leben gekocht. Naja, mit mir eher weniger Erfolg, aber sie kamen ganz gut durch. Und mein Mann hat mich unterstützt die ganze Zeit. Also als ich noch an meiner Doktorarbeit schrieb, ging er extra früh ins Museum, um extra früh nach Hause zu kommen und das Kind zu nehmen und 2 Stunden spazieren zu gehen, dass Mutter schreiben konnte.
Wie viel Architektur-DNA haben Sie an die Kinder weitergegeben?
Gar nicht. Meine Tochter ist Ärztin, mein Sohn ist Jurist und schreibt Programme, Computerprogramme für Juristen. Aber ins Museum gehen sie heute beide wieder gerne.
Barbara Schock-Werner ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Kunsthistorikerin, Architektin und ehemalige Dombaumeisterin in Köln. Trotz Ruhestands hat sie viel zu tun. Unter anderem koordiniert sie nämlich die deutsche Unterstützung zum Wiederaufbau von Notre Dame in Paris. Frau Schock-Werner, am 15. 16. April 2019, gut 2 Jahre her, da gingen diese Bilder der brennenden Kathedrale um die Welt. Was haben Sie gespürt, als Sie die Bilder gesehen haben?
Absolutes Entsetzen, wenn man natürlich sowieso in dem Beruf ist für Kathedralen verantwortlich und sieht dieses brennende Inferno und dann wieder unvergesslich ist, wie die Spitze dieses Vierungsturms runterkracht. Das kann man nur mit Entsetzen oder totalem Schrecken beschreiben.
Können Sie beschreiben, in so Zahlen, Fakten, was da zerstört wurde? Was ist unwiederbringlich kaputt gegangen?
Naja, der gesamte Dachstuhl und dieser sehr schöne Vierungsturm. Das sind die Hauptschäden. Die Gewölbe, es sind drei Gewölbe eingestürzt, ein viertes hat ein Loch. Das lässt sich wieder rekonstruieren. Auch der Dachstuhl lässt sich wieder rekonstruieren. Es ist ja der Beschluss, dass die Kirche nachher wieder so aussehen soll, wie sie vorher aussah. Und der Dachstuhl wird auch wieder aus Holz konstruiert. Aber es ist natürlich schon an der originale Vierungsturm, der ein wirkliches Meisterwerk neugotischer Architektur war, ist natürlich verloren.
Ist das ein Vor- oder ein Nachteil, dass es wieder aus Holz, dass dieser Dachstuhl wieder aus Holz hergestellt wird?
Der Architekt vor Ort, Philippe Villeneuve, sagt, er braucht das Gewicht wieder, um das Gebäude in Gleichgewicht zu reden. Also ein Stahldachstuhl wäre sehr viel leichter, aber dass die Mauern unten, das Strebewerk, auf das hohe Last des Holzdachstuhls ausgerichtet. Und deshalb braucht er wieder den Holzdachstuhl. Und außerdem hat er mir neulich erklärt, als wir uns sahen, dass sozusagen für die alte Konstruktion, Holzdachstuhl und Vierungsturm, seien die Pläne da. Wenn man was ganz anderes gemacht hätte, hätte man das erstmal entwerfen müssen, berechnen müssen, konstruieren müssen. Das wäre in der vorgegebenen Zeit gar nicht zu machen gewesen.
In der vorgegebenen Zeit von 5 Jahren, denn Frankreichs-Präsident Macron hat ja gesagt, 5 Jahre, dann steht Notre-Dame wieder.
Ja, wenn die Olympischen Spiele 24, ich glaube Juni 24 eröffnet werden, dann muss der Binnenraum wieder begehbar sein.
Ist das realistisch?
Die arbeiten da dran, auch unser Beitrag, wir müssen die Fenster, die wir restaurieren, im Mai 23 wieder einsetzen, weil das genau in dem Taktplan ist. Der Dachstuhl oben wird vielleicht noch nicht ganz fertig sein, aber das ist ja egal, es geht um den Innenraum. Ganz klug ist es nicht, weil das Gebäude ist immer noch klitschnass und eigentlich müsste man es erstmal austrocknen lassen, bevor man die Gewölbe wieder streicht. Das wird irgendwann abblättern, aber das nimmt man in Kauf. Hauptsache, das Datum könnte gehalten werden.
Sie haben die Fenster gerade angesprochen. Das ist der deutsche Beitrag zur Hilfe. Was genau haben Sie da nach Deutschland geholt? Was bearbeiten Sie?
Also es war mir klar, dass deutsche, nachdem auf der Baustelle war, das deutsche Handwerker da reinzuschicken, wäre keine gute Lösung gewesen oder undurchführbar. Aber die Obergartenfenster von Chor und Langhaus waren ganz schnell ausgebaut, weil man die Fensteröffnungen stabilisieren musste, um das Gebäude zu sichern. Und die ausgebauten Fenster, das wurde mir dann klar im Lauf der Zeit, können überall restauriert werden. Nun, Deutschland und gerade Köln hat einen sehr guten Ruf in der Glasrestaurierung. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass der deutsche Beitrag zur Wiederaufbau, die Restaurierung einiger Fenster sein soll. Zuerst in der Presseerklärung zum ersten Jahrestag stand, Deutschland wolle die Fenster restaurieren. Das gab dann einen Aufschrei des Entsetzens von den französischen Kollegen, die wollen uns unsere Arbeit wegnehmen. Und dann musste ich wieder beruhigen und sagen, das können wir gar nicht, aber einen Teil wollen wir machen. Und daraufhin haben wir uns nach langem Verhandeln geeint. Die werden im Januar kommen.
Woher kommt das Geld dafür?
Das Geld wurde in Deutschland gesammelt. Es gab ja den Kulturbevollmächtigten für deutsch-französische Kultur. Das war Ministerpräsident Laschet, weil das ein Amt ist, das immer zwischen den Ministerpräsidenten wechselt. zufällig war es also Laschet, der dann sehr massiv gesammelt hat und auch alles Geld, das beim Bund einging, wurde dann konzentriert und auf ein Konto der deutschen UNESCO-Kommission geleitet, wo es liegt. Das waren etwa 500.000. Und etwa 200.000 wurden noch vom Zentraldombauverein in Köln gesammelt, sodass wir 700.000 Euro zur Verfügung haben. Die werden wir wahrscheinlich nicht ganz brauchen, aber dann habe ich verabredet, dass mit dem Geld, das übrig wird, eine französische Firma auch Glasfenster restaurieren kann.
Das sagt die Frau, die die deutsche Unterstützung zum Wiederaufbau von Notre Dame koordiniert. Barbara Schock-Werner ist zu Gast, ehemalige Dombaumeisterin in Köln. Und diese Tradition Dombaumeister, die gibt es seit dem Mittelalter. Nie zuvor ist es eine Frau gewesen. Was bedeutet Ihnen das, Frau Schock-Werner, die Erste zu sein?
Ja, also sozusagen nur die Erste in Köln und auch nur die erste Dombaumeisterin. Denn ich habe eine Kollegin in Ulm gehabt, die war schon länger im Amt als ich. Aber Ulm ist eben nur ein Münster und deshalb war sie nur Münsterbaumeisterin. Aber eigentlich haben wir dasselbe gemacht. Ja, aber es ist schon wichtig, dass man sagt, ja, jetzt, das kann auch eine Frau.
Ja. Warum sind Sie die Erste, die sagt, die Kölner Stadtmauer braucht Hilfe?
Ja, da war ich sozusagen, ich war ja nicht die Erste, aber ich habe darauf hingewiesen und ich habe es lauter und energischer gesagt als andere. Und weil ich es lauter und energischer gesagt habe, wurde ich gleich zur Vorsitzenden dieses Fördervereins gewählt. Und das ist jetzt eine wirkliche Hauptaufgabe in meinem Leben geworden.
Den Dom haben Sie 2012 abgegeben, die Kölner Stadtmauer haben Sie jetzt übernommen. Können Sie mal beschreiben, was da zu machen ist, wie die aussieht und warum die dringend jemanden braucht, der ihr so unter die Arme greift?
Also alle Kölner kennen den Römerturm und der sieht ja auch sehr schön aus. Nur wenn man ganz genau hingeht, dann sieht man, dass er dringend restauriert werden muss. Die Fugen sind tief ausgewaschen, sodass es droht, dass Steine herausfallen. Die Oberfläche ist mit Reifenabrieb und Auspuffruß verschmiert. Und er ist an einer Stelle sogar ausgebeult. Da steht im Moment so ein Sicherungsgerüst. Das ist das eine. Das zweite ist die Mauer am Mühlenbach, wo sie wirklich in 70 Meter Länge noch steht, in verheerendem Zustand, weil man über Jahrzehnte nichts dafür getan hat. Aber Köln ist ja auch im Bewusstsein vieler Menschen eine Römerstadt. Und dann kann man die römischen Relikte, die da sind, nicht so vernachlässigen.
Das klingt für mich, wenn Sie sagen, die anderen haben es zwar gesehen und auch drüber gesprochen, aber nicht laut genug und Sie machen es, als hätte die Denkmalpflege in Deutschland Nachholbedarf.
Nein, sicher nicht in allen Bereichen, aber die öffentliche Hand geht am schwierigsten mit ihren Denkmälern um und da ist Köln auch nicht, glaube ich, sehr viel schlimmer als andere. Der Privatmann wird dazu gezwungen, sein Denkmal zu erhalten, laut Gesetz. Eigentlich gilt das auch für Kommunen oder zum Beispiel die Deutsche Bahn, das ist ein ganz schlimmes Kapitel, die Deutsche Bahn auch als Besitzer von Denkmälern.
Es ist einfach... Die Deutsche Bahn besitzt Denkmäler.
Ja, zum Beispiel sozusagen, also nur ein Beispiel, die Südbrücke in Köln, kennen Sie auch, ist ein interessantes Bauwerk, das der frühen Eis steht unter Denkmalschutz. Es hat ja auch Skulptur, den Vater Rhein an der Front, fährt man immer vorbei, aber es wird nichts dafür getan. Auch da gibt es längst Bürgerinitiativen, Aufrufe, keine Bewegung, kein Interesse der Bahn. Und die Bahn hat noch mehr solche Denkmäler und die Denkmalpfleger, die das zu verwalten haben, sagen, die Bahn ist der schwierigste Kunde als Denkmalbesitzer.
Ich würde mit Ihnen, Frau Schock-Werner, gerne noch mal akustisch in den Dom zu Köln gehen. Da waren Sie Dombaumeisterin. Da gibt es ja so, ich sag mal, großes Schöpfertum. Ne? Zu Köln, Sie haben gerade Vater Rhein gehört dazu, das Kölsch. Der Karneval fällt mir noch ein und der FC. Ne? Die Köln-Geißböcke, die findet man tatsächlich auch im Dom. Wie stehen Sie denn zu diesem, ich sag mal, Ihre Aufgabe ist es ja, historisch originalgetreu zu erhalten und trotzdem auch modernes Neues zuzulassen?
Also das waren die Nachkriegszeiten, als man das 19. Jahrhundert so verachtet hat und dachte, man muss schöpferisch dran gehen. Das geschah, das war Zeitgeist, geschah nicht immer in der notwendigen Qualität, aber dadurch kommen Geißböcke, Funken, Mariechen, Chruschtschow und Kennedy an Dom. Schon mit dem Amtsantritt meines Vorgängers hat das aufgehört. Und wenn wir etwas reparieren, dann so, wie es vorher war, mit ganz kleinen Ausnahmen, dass Kapitelle verändert werden und dass man zum Beispiel ein Porträt des Dompropstes Feldhoff und ein Porträt von mir in ein Kapitell mal einfügt. Oder auch als winziges Figürchen Papst Franziskus gibt es jetzt am Westportal. Aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen muss man den Dom so erhalten, wie er vorher war.
Und trotzdem, das wissen wir ja alle, wenn man etwas, wenn man ein Original ausbessert oder renoviert, dann gibt es ja immer leichte Abweichungen. Also werden wir doch niemals ein Original auch originalgetreu erhalten können.
Nein, aber man überliefert ja nicht den Stein, sondern die Idee, die dahinter steht. Und die Idee der gotischen Kathedrale bleibt auch erhalten, wenn sie in minimalen Abweichungen verändert wird.
Und darf man, also darf etwas, was irgendwann als Original entstanden ist, auch zerstören, weil es in die heutige Zeit nicht mehr passt?
Nein, Sie spielen jetzt auf die ganze Frage der Judendiskriminierung an. Die hat mich dreimal erwischt während meiner Amtszeit. Das war immer ein Künstler aus München, der da auflief und forderte, also zu Deutsch, es gibt im Chorgestühl des Kölner Doms eine Wange, in der eine judendiskriminierende Schnitzerei da ist. Und es war die Forderung, die rauszusägen. Das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Das Chorgestühl stammt aus der Zeit von 1300. Und das werden wir nicht beschädigen, weil uns heute diese Darstellungen nicht in unser politisches Weltbild passen. Genau gegenüber an der Wange ist übrigens die Weisheit des jüdischen Königs Salomon dargestellt. Also schon im Mittelalter hat man das durchaus differenzierend gesehen. Aber wenn wir sozusagen, das Mittelalter ging nicht gut, immer gut mit den Juden um. Der Kölner Erzbischof hat sie zwar immer unter ihren Schutz genommen, aber es passierten auch andere Dinge. Aber das war die Zeit, wenn wir die Symbole entfernen, dann ändern wir damit nicht die Geschichte. Wir müssten ganz viele Bilder aus unseren Museen nehmen, weil sie zum Beispiel Juden mit Hüten oder Juden hässlich zeigen. Das ist die mittelalterliche Auffassung. Und das kann man nicht revidieren, indem man die Objekte entfernt.
Die Frau, die für die historische Architektur lebt, dieses Gefühl kriegt man, wenn man ihr zuhört. Heute ist Barbara Schock-Werner zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur, von 1999 bis 2012 Dombaumeisterin in Köln, Architektin, Kunsthistorikerin. Haben Sie sich eigentlich jemals selbst ein Haus gebaut?
Nein, als wir das Geld hatten, haben wir uns in Nürnberg ein Haus gekauft, ein Haus der 50er Jahre. Konnten wir bezahlen und da haben wir auch alle diese Dinge der 50er Jahre drin gelassen. Also so ein Schmiedeeinsatz in der Haustür und ein Buntglasfenster an der Ecke und so weiter. Jetzt haben wir das Haus wieder verkauft und die Nachkäufer haben das alle eliminiert. Aber wir fanden das eigentlich ganz angemessen.
Ich bin in Köln zu Hause. Wenn ich das nächste Mal durch den Dom gehe und Leuten den Dom zeige, dann will ich prahlen. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind da selbst verewigt mit einer Büste. Wo muss ich denn hingucken?
Sie müssen auf den Roncalli-Platz gehen und auf die Südquerhausfassade schauen. Der linke Pfeiler im zweiten Obergeschoss hat zwei Kapitelle. Auf der linken Seite sehen Sie Dombruchs Feldhof und am rechten Kapitell können Sie mein Porträt sehen. Von unten ein bisschen schwierig zu erkennen. Man braucht fast ein Feldglas, ein Fernglas, was mich auch nicht ganz traurig macht.
Ich wollte gerade sagen, sind Sie stolz drauf?
Nein, das ist ja, es ist einfach eine Tradition. Es gibt von, glaube ich, allen, ich glaube, Willi war es nicht, aber von allen, auch von meinem Vorgänger gibt es Porträts. Das ist so eine, aber immer klein und unauffällig, also nicht so groß und protzig.
Barbara Schock-Werner, ich danke Ihnen sehr, alles Gute und Grüße nach Köln.
Ja, Grüße nach Berlin und allen Hörern.
Herzlichen Dank.